Hallo bei Zebras and Unicorns. Has2be, Luke Roberts, Wikitude und jetzt auch Carployee. In Österreich, in der Startup-Szene, gibt es immer mehr Exits an große Unternehmen im Ausland. Über diesen Trend spreche ich heute mit Albert Vogelbader, Mitgründer und CEO von Carployee, und Kambis Kohansal, der selbst Business Angel war und mittlerweile als Startup-Beauftragter der Wirtschaftskammer unterwegs ist. Bevor es mit dem Interview losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Talent Garden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Talent Garden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt begrüße ich recht herzlich Albert Vogelbader, Mitgründer und CEO von Carployee, und Kambis Kohansal, den Startup-Beauftragten der Wirtschaftskammer, im Podcast. Hallo.
Servus, Jakob.
Hallo Jakob, hallo an die Community.
Ja, freut mich, dass ihr heute dabei seid. Anlass ist der Exit von Carployee an ein US-Unternehmen. Und ich habe mir gedacht, das nehme ich gleich als Aufhänger, um einen größeren Trend zu besprechen. Denn in den letzten Wochen und Monaten hat man ja auch in Österreich gesehen, dass immer mehr Startups einen Exit hinlegen. Und ich würde mal sagen, fangen wir gleich beim Praxisbeispiel an, bei dir, Albert. Fass einmal den Hörern ganz kurz zusammen. Carployee, Linzer Startup, seit einigen Jahren auf dem Markt, verkauft nach USA. Was ist da passiert?
Ja, also im Hintergrund geht es da schon länger zur Sache. Also wir sind schon länger in Kontakt auch mit dem Käufer. Es war so, dass wir ursprünglich eine Finanzierungsrunde geplant haben und dass wir das Startup-Thema schlechthin immer wieder Wachstum und Finanzierung. Und wir hatten dann bei einer Mobility Conference in London die Freude, verschiedene VCs kennenzulernen, die auch im Mobility-Umfeld aktiv sind, und hätten eine größere Finanzierungsrunde geplant. Dann ist Corona gekommen, sind verschiedene äußere Einflüsse gewesen, die unser Wachstum nicht ganz so schnell möglich machten. Und es gab aber immer wieder eben dann Kontakte mit Unternehmen, die Interesse haben und hatten an uns. Also da gibt es mehr, nicht nur jetzt die Amerikaner, die dann das Rennen gemacht haben. Im Endeffekt war es dann aber so, dass bei uns die Wahl zwischen einer Finanzierungsrunde gestanden ist, deren Wachstum ermöglicht hätte, das nicht so groß gewesen wäre, wie jetzt das Wachstum, das Carplay erfahren kann durch diesen Verkauf. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch eine Entscheidung für das Unternehmen gewesen. Insgesamt ein Exit auch deshalb, weil das strategisch sehr gut passt und die Käufer wollten unbedingt diesen Exit, die wollten nicht investieren, sondern wollten das ganze Unternehmen. Und aufgrund der völlig gemeinsamen Visionen, die wir haben, und technologischen Übereinstimmungen und auch forschungsgetriebenen Ansatz, war dann diese Entscheidung für uns sehr leicht, dass wir den Exit nehmen.
Da muss man jetzt noch dazu sagen, ihr habt euch ja spezialisiert auf Fahrgemeinschaften im engeren Sinn, also digitale Tools, die Menschen in Unternehmen oder auch über Unternehmensgrenzen hinaus zusammenbringen, um gemeinsam mit demselben Auto in die Arbeit zu fahren, anstatt dass jeder selber mit dem Auto fährt. Und der Käufer aus den USA, der macht was sehr Ähnliches und das passt dann am Ende ganz gut zusammen offenbar.
Genau, also wir kommen mehr aus diesem User-Interaktionsansatz, das heißt, wir haben die App für die einzelnen Personen. Die Käufer kommen eher aus dem Bereich generelles Verwalten von Transportation Demand, nennen sie das, wo auch verschiedene Plattformen für ganze Bundesstaaten mit Programmen bespielt werden von ihnen und auch Unternehmen. Und wir bringen jetzt sozusagen diesen User-Ansatz ins Rennen.
Mhm. Ganz ein bisschen was erzählen noch zu den Terms des Deals. Geht es da um Millionenbeträge, die da über den großen Teich geschickt werden, um euch da zu schnappen?
Also zum Deal und zu den Konditionen kann ich sagen, es gibt verschiedene Bestandteile. Also der Deal besteht aus mehreren Komponenten. Konkrete Zahlen sage ich jetzt aber nicht. Es ist auch so vereinbart worden, dass wir keinen Preis nennen. Das hat verschiedene Gründe. Vor allem strategischer Hauptgrund ist der, dass die Käufer in Amerika aktiv sind, dort Marktführer sind und jetzt als erstes Unternehmen in diesem Umfeld, da gibt es natürlich auch mehr in Amerika, den Schritt nach Europa nehmen. Und da ist es strategisch klug, nicht zu sagen, mit welchem Budget, mit welchen Mitteln Sie den europäischen Markt bedienen werden.
Okay, verstehe. Schauen wir mal gleich rüber zum Business Angel. Kambis, du warst ja bei Carployer an Bord. Wie hast du die Botschaft aufgenommen, dass da ein Exit im Raum steht? Hast du drauf gedrängt? Hast du gesagt, schaut sich das lieber genauer an, macht es lieber selber weiter? Was war da so deine Position?
Also wenn man mit mir schon zu tun gehabt hat in so einem Kontext, dann weiß man, dass ich halt sehr mich an den Gründern und Gründerinnen orientiere. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Es bringt nichts, etwas zu machen, was quasi für das operative Team halt nicht passt. Das heißt, wenn Sie entscheiden zu sagen, okay, ich möchte eine hohe Finanzierungsrunde auslösen oder ich möchte quasi verkaufen, dann ist nicht so, dass ich mich gleich dagegen stelle, sondern mir das anhöre, auch Argumentation und dann am Ende zumeist wirklich mich auch danach ausrichte. Damals, ich meine, das war auch schon vor meiner Position als Head of Startup Services bei der Wirtschaftskammer. Das heißt, ich war auch bei diesem Prozess schon involviert zu Beginn und auch, dass wir quasi zuerst dann versucht haben, eine Finanzierungsrunde zum Beispiel aufzustellen, haben auch mit verschiedensten Parteien gesprochen. Da war ich selbst auch direkt dann involviert. Und mein Eindruck war einfach, dass Ride Amigos von den Optionen, die da draußen waren, einfach jene war, die am attraktivsten für das Gründerteam ist. Also auch einfach von der Vision her, was jetzt geplant ist, was sie damit machen können. Und das war mir natürlich auch wichtig. Natürlich schaust du selbst auch drauf, was bekommst du am Ende davon, weil wenn dann hier ein Angel-Investor ja wo investiert, möchte ja auch aus Logik heraus irgendwann auch ein Return of Investment haben, einen höheren Multiple. Darauf schaust du natürlich auch. Also es ist nicht völlig selbstlos, aber es muss für das Team passen. Du kannst nicht eine Entscheidung da treffen oder dagegen wirken, weil es wird am Ende meiner Meinung nach nicht funktionieren. Das heißt, insgesamt, wie es jetzt stattgefunden hat, auch, und das glaube ich, da haben wir eh darüber gesprochen, wenn es quasi ein internationales Unternehmen ist und nicht aus Europa, sondern aus den USA, ist es meiner Meinung nach der Deal, der am besten für Carployer ist und auch für das Team und deswegen insgesamt auch zufrieden natürlich.
Okay, und du bist auch zufrieden, denn monetär hat es auch gut funktioniert.
Insgesamt mit all den Facetten, die da involviert sind, das hat der Albert vorhin angesprochen, der Deal beinhaltet da mehrere Faktoren, insgesamt ist es gut, ja.
Albert, wie funktioniert das jetzt für euch als Gründerteam weiter? Seid ihr jetzt weiter 100% operativ da an Bord? Steigt ihr dann ins Management-Board von Ride Amigos auf? Wie ist das strukturiert und was waren da so eure Bedingungen, um da ordentlich weiterarbeiten zu können?
Wir werden jetzt als Team so weiterarbeiten in Österreich. Also es ist so, dass das Unternehmen Carployer, die GmbH, bleibt bestehen. Es ist auch geplant, dass wir von Österreich den europäischen Markt bedienen und dass wir in Österreich das Team erweitern. Das heißt, Wachstum auch in Österreich ist geplant. Das war für uns auch wichtig. Es ist so, dass wir in sehr enger Abstimmung sind mit Ride Amigos, auch mit den anderen Directors, regelmäßige Abstimmungen haben mit dem CEO und auch weitere Partner haben in Österreich, die uns unterstützen können. Es ist auch so, dass der Geschäftsführer von Ride Amigos auch Österreich-Affinität hat, auch Kontakt in Österreich mit anderen, mit anderen Unternehmen. Das heißt, da gibt es sehr viele Punkte, die da zusammenspielen und das war für uns sehr wichtig, dass man da jetzt in einem Kontext weiterarbeiten, der uns Wachstum ermöglicht, der uns jetzt ein bisschen Stabilität gibt, der auch den großen Vorteil bringt, dass wir jetzt nicht ständig auf Finanzierungssuche gehen müssen, sondern uns wirklich inhaltlich auf das Aufbauen und Weiterentwickeln des Unternehmens fokussieren können.
Wie war es emotional für euch? Fühlt es sich dann ein bisschen so an, dass man das eigene Baby verkauft, schlaflose Nächte, überlegt sich's dreimal, wie war's für euch?
Na, die Entscheidung ist natürlich zu Beginn nicht so leicht. Wie geht man damit um? Was macht man genau? Welche Möglichkeiten gibt es? Was ist auch die Zukunft? Also das betrifft jetzt die nächsten paar Jahre und wohin will man? Und da ist schon so, dass die Gründung ursprünglich war so, dass wir gedacht haben, na gut, wir können jetzt ein super großes Unternehmen aufbauen, tausende Personen anstellen. Also volle Skalierung war geplant. Und auch die äußeren Umstände und verschiedene ja, verschiedene Umstände im Unternehmen haben uns dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, na, das ist wirklich der richtige Weg. Es macht Sinn. Und was jetzt nicht dazu geführt hat, dass wir glauben, das Baby ist jetzt weg, ist eigentlich die Vision, die wir jetzt nach wie vor verfolgen, auch von den Ride Amigos 100% geteilt wird. Also es ist nicht so, dass die einfach ein Team gekauft haben, das jetzt für sie entwickelt und alles andere ist egal, sondern wir können unsere Vision, unser Ziel und was wir auch als in der Gründungsphase schon wollten, weiterführen. Und das ist das Ausschlaggebende.
Okay. Habt ihr dann mehr oder weniger Mitbestimmungsrecht, was neue Produkte angeht? Seid ihr vielleicht auch sogar mit Shares an der Ride Amigos beteiligt im Management Board und so weiter?
Also da gibt es, wie gesagt, einige Komponenten im Deal, aber es ist so, dass wir, es ist schon so, dass wir produktseitig sehr viel Mitsprache jetzt haben. Dadurch, dass wir auch wirklich diesen User-Interaktionsansatz ins Unternehmen bringen, sind wir da sehr frei in der Entscheidung für einzelne Teile und es wird auch die Grundentscheidung von uns wird in der Unternehmensentscheidung sehr gut mitgetragen. Also da spielen wir, würde ich sagen, schon eine große Rolle auch unternehmensweit.
Cambis als Startup-Beauftragter der Wirtschaftskammer verfolgst du ja natürlich mehr oder weniger live, was am österreichischen Markt passiert. Und wie eingangs erwähnt, gab es jetzt viele Exits. Worauf führst du das zurück? Hat das am Ende dann doch ein bisschen mit Corona zu tun oder was sind da die Gründe dafür?
Ja, auch das ist facettenreich. Also auf der einen Seite haben wir einfach quantitativ mehr Startups denn je, auch wenn es noch nicht die Masse ist im Vergleich zu anderen Ländern. Trotzdem steigt einfach die Quantität und auch die Qualität. Wenn du einfach mehr Startups zur Verfügung hast, ist es einfach logisch, dass es auch einfach mehr qualitative Startups gibt. Also Startups, die halt auch immer mehr performen, immer mehr wachsen etc. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, in den letzten Jahren wurde ja viel Aufbauarbeit auch geleistet und diese Startup-Szene hat sich ja, wenn du es vergleichst mit anderen Regionen, ist es noch eher jung. Und das hat man gebraucht, bis sich das etabliert, bis auch mehr Leute sich auch zutrauen, einfach ihr eigenes Startup quasi zu gründen, bis auch mehr Kapital, also begonnen wurde, einfach mehr Kapital zu mobilisieren. Und dann gab es halt solche Exit, oder halt so nicht Exit-Events, aber halt so One-Time-Events wie Bitpanda, GoStudent etc., die wiederum auch eine Welle auslösen. Und dann plötzlich rückt dann Österreich und die Startup-Szene in Österreich auch stärker in den Fokus. Das hat man auch früher schon erlebt. Nehmen wir das Beispiel jetzt, ganz global Spotify in Schweden, was das alles ausgelöst hat, auch für die Szene. Und da bin ich halt guter Dinge, dass da quasi wir jetzt in einer Welle sind, hat im letzten Jahr begonnen und treibt sich quasi jetzt, setzt sich fort. Und Corona hat in dem Sinne damit zu tun gehabt, dass einfach Startups halt besonders nicht alle, das ist auch abhängig vom Geschäftsmodell, über KPI zum Beispiel, die waren negativ durch Corona, war einträchtig, aber was sie gemacht haben, sie haben pivotiert und das ist halt eine Fähigkeit von Startups, vor allem von guten Startups, die halt es schaffen, quasi ihr Produkt oder Geschäftsmodell schnell anderswertig auszurichten, so dass sie trotzdem auf Marktnachfrage stößt. Und das ist sicher ein Vorteil, den Startups aufgrund des Wesens gegenüber halt so klassischen traditionellen Unternehmen haben. Und das war dann wieder auch ein Vorteil, weil sie waren sehr digital aufgestellt und konnten dadurch weiter halt wachsen. Nicht alle, aber viele. Und jetzt ist sicher so natürlich, vor allem auch für internationale Investoren, wenn man es dann gleicht jetzt ein bisschen regional, die Bewertungen zum Beispiel in Nordamerika, in den USA, sind für ein und dasselbe Startup, wenn du es vergleichst mit Europa, um Vielfaches höher. Also ich sehe die Ratio halt 1:4, ein Startup quasi mit der Bewertung, sagen wir mal 1 Million, ist quasi dort 4 Millionen wert. Das heißt, es ist halt sehr im Verhältnis teuer. Und gleichzeitig, wenn man sich anschaut, was drüber passiert in China, jetzt mit den Restriktionen etc., denke ich, ist Europa in einer guten Position, um Kapital aufzustellen. Jetzt ist aber die Frage, wollen wir, dass quasi die Gelder, die Exits, die großen Finanzierungsrunden nur quasi durch Gelder außerhalb Europas stattfinden oder wollen wir quasi es schaffen, dass auch in Europa mehr einfach investiert wird? Das ist sicher eine entscheidende Frage. Für Gründer und Gründerinnen weniger relevant. Die schauen sich an, okay, wer hat das beste Package für mich, den besten Deal etc. Für mich natürlich gibt es dann die geopolitische, den geopolitischen Kontext, auf den ich natürlich auch schaue. Und das ist die Frage, wollen wir halt, dass so früh jetzt schon so viele internationale Investments stattfinden, wo halt die Eigentümerstruktur sehr stark international gleich wird, weil die Effekte spürt man dann in 5 bis 10 bis 15 Jahren etc. Das ist sicher eine entscheidende Frage, aber auf alle Fälle, die Quantität ist gestiegen, Qualität ist gestiegen. Wenn ich es vergleiche vor 5 Jahren, die Startups, wie sie drauf waren, wie sie jetzt sind, sehe ich auf alle Fälle einen Fortschritt.
Lass uns gleich bei dieser geopolitischen Frage ein bisschen bleiben, weil das ist ja auch spannend. Es sagen ja viele Beobachter dann, gerade aus Europa heraus, da findet ein bisschen ein Ausverkauf statt. Eben die großen Finanzierungsrunden kommen zu wahrscheinlich mehr als 50%, vielleicht sogar mehr, aus den USA. Und auch wenn man sich die Exits jetzt allein in Österreich anschaut, geht halt viel nach Übersee. Ist das auch kritisch zu bewerten? Muss man da aufpassen, dass dann nicht so ein Tech- und Know-how-Ausverkauf stattfindet?
Ja, also da wiederum die Gründer und Gründerinnenperspektive, da ist es ja grundsätzlich nicht so wichtig. Also ich schaue mir an, wo quasi ich den besten Deal habe und danach orientiere ich mich. Jetzt quasi als Standort ist natürlich die entscheidende Frage, will man das? Und ich sehe jetzt nicht alles negativ in der Hinsicht, weil was ich sehe ist, auch bei größeren Unternehmen, größeren Corporates, auch aus Europa oder in den USA oder aus Asien, wenn man sich die Eigentümerstruktur ganz genau anschaut, ist ja nicht so, dass es jetzt quasi ein deutscher Automobilhersteller komplett deutsch ist, sondern quasi internationaler Eigentümer und das ist halt gang und gäbe. Ich sehe teilweise sogar einen Vorteil, weil eine Durchmischung des Know-hows stattfinden kann, wo beide Regionen zum Beispiel oder mehrere Regionen voneinander profitieren können. Gleichzeitig, denke ich, sollte schon unser Anspruch sein in Europa, dass wir halt nicht über 90%, sagen wir, nehmen wir nur mal Österreich heran, über 90% der Finanzierungsvolumen in Startups kommt außerhalb Österreichs, oder findet außerhalb Österreichs statt. Und wenn man sich dann wieder, wie du die Zahl gesagt hast, Europa, bei großen Finanzierungsrunden ab 50, 100 Millionen aufwärts, die halt wichtig sind, um wirklich global auch wachsen zu können, die Gelder, wo kommen die her? Aus Nordamerika oder aus Asien? Ostasien oder halt noch der Mittlere Osten. Und da mussten wir auch den Anspruch stellen, aus Europa raus, dass wir einfach da viel mehr Kapital mobilisieren. Erstens, weil es halt die richtigen Anreize gibt. Das ist dann wiederum die steuerrechtliche Seite vor allem. Aber zweitens auch vom Mindset her. Also es ist auch eine Mindset-Sache. Traue ich meinen Startups das zu, dass sie global skalieren? Dieses Selbstbewusstsein zu haben. Auch in Österreich sagen, hey, dieses Startup, das kann global der Marktführer werden. Aber man muss quasi auch das in Zahlen dann herzeigen. Man muss investieren, man muss sich trauen. Und nicht nur auf quasi EBIT-Marge, Profitmarge sich konzentrieren, sondern Wachstum, das dann später zu einer hohen EBIT- und Profitmarge führen kann. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor, nämlich diese Mindset-Frage. Steuerrechtlich, finanzpolitisch etc. kann man einiges beeinflussen, steuern, positiv auch. Nehmen wir mal die AWS-Investitionsprämie, finde ich, ist immer eines meiner Lieblingsbeispiele. Aber gleichzeitig braucht es auch quasi die richtige Einstellung und sagen, okay, ich traue den Startups in Österreich und Europa zu, dass sie global der Marktführer werden. Und das muss ich an den Zahlen widerspiegeln.
Albert, wie siehst du das? Fühlt sich's für dich jetzt an wie Ausverkauf oder muss man das ganz differenziert betrachten?
Ja, ich glaube, das kommt wirklich auf den individuellen Fall an. Bei uns ist ja so, dass das Ziel ist, dass wir in Europa und in Österreich vor allem bleiben, dass wir in Österreich das Ganze aufbauen und von Österreich aus wachsen. Und das ist auch das Ziel des neuen Eigentümers. Das heißt, es ist nicht so, dass dann das Know-how abfließt. Natürlich, die Eigentümerschaft ist abgeflossen, das stimmt. Aber das Know-how und die Kompetenzen und auch die Arbeitsplätze bleiben ja in Österreich und werden sogar gestärkt durch dieses Kapital, das jetzt nach Österreich kommt. Das heißt, im Prinzip wird ein Teil von Österreich durch Amerika dadurch finanziert. Und wenn dadurch Arbeitsplätze entstehen, wenn dadurch Know-how aufgebaut wird, dann ist das sicher vom Vorteil.
Zum Abschluss vielleicht noch, gibt's mir mal einen kurzen Ausblick. Was glaubt ihr, wird es in der Tonart weitergehen, wenn wir in den nächsten Wochen, Monaten noch viele, viele mehr Exits sehen und den Social-Media-Jubel darüber lesen und hören? Was denkt ihr?
Ja, also schwer zu sagen. Das Thema ist, und das war bei uns auch das ganz wichtig, dass wir nichts vorab kommuniziert haben. Also wir haben das immer völlig intern behandelt und keine Nachrichten nach außen lassen. Es kann gut sein, dass viele der größeren Startups in Österreich, die zwischen 3 und 7 Jahre jetzt existieren, wo quasi so die erste Startup-Welle gekommen ist, so ist jetzt 2012 bis 2015 und 16, wie die ersten Startups dann so, oder die ersten Schübe gekommen sind, dass da jetzt einige am Sprung stehen. Aber es ist schwer abzuschätzen, welche Strategie diese Unternehmen haben. Kann aber gut sein.
Also ich sehe auf alle Fälle, dass wir immer mehr Finanzierungsrunden haben werden, höhere Finanzierungsrunden, Startups, die noch schneller wachsen, aus Österreich heraus, weitere Unicorns, weitere Zebras, auch der eine oder andere Exit auf alle Fälle. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das stattfinden wird in den kommenden Wochen und Monaten. Und gleichzeitig, dass wir auch dann wiederum Anreize schaffen. Und da geht es nicht nur um Kapital mobilisieren, sondern auch um andere Aspekte. von einer neuen Rechtsform bis zur Mitarbeiterbeteiligung, sodass die Startups hier profitieren, es auch leichter haben dann in ihrem Wachstum. Und ich denke, dass wir Hand in Hand gehen. Das ist meine Einschätzung. Da bin ich guter Dinge, aber es braucht natürlich halt weiterhin einen Push in die Richtung.
Alles klar, super. Ja, dann danke euch beiden. Vielen Dank für die Teilnahme am Podcast und wünsche euch noch alles Gute weiterhin.
Vielen Dank, Dankeschön, bis bald.
Danke dir, Jakob, und nochmal ein Gruß an die Community.
Ja, das waren Albert Vogelbader, Mitgründer und CEO von Carployee und Cambis Kornsold, der Startup-Beauftragte der Wirtschaftskammer, im Gespräch über Startup-Exits und den Trend der Verkäufe. Das war's von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen bei Zebras and Unicorns melden. Bis dann und ciao.